Ja, danke für dieses Lied. Ich hoffe sehr, dass wir durch das, was wir heute gemeinsam anschauen, auch zu dem kommen, dass wir innen und außen rufen: Ehre sei dir, Gott. Ja. Wir sind ja in unserer Serie jetzt bei dem digitalen Weihnachtskalender Weihnachten schon mal nachgefragt oder hinterfragt. Und jeder ist eingeladen, sich da einmal im Internet das anzuschauen. Es ist für jeden Tag eine Botschaft da. Und unser heutiges Thema daraus ist die Frage, die Sir Tom eben auch schon gestellt hat: Ist Gott nur für Fromme? Und diese Frage kann man jetzt auch verschieden verstehen, wo ich es mir angeschaut habe, die Frage. Man kann sie so verstehen, dass der Fragesteller meint, dass das Thema Gott nur ein Hobby ist für ein paar Leute, die es interessiert. Also diese Frage, ist das so? Ist das vielleicht nur ein Hobby für ein paar Leute, die es interessiert? Und dieser Meinung sind ja leider die große Mehrzahl der Menschen heute. Und vor kurzem zum Beispiel war ich einkaufen, habe ich einen ehemaligen Kunden getroffen, den ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und sind wir so zum Reden gekommen und jeder natürlich so ein bisschen, was er macht und so. Und ich bin auf Jesus Christus und die Ewigkeit hingegangen, gleich einmal. Und dann hat er gesagt, jetzt erinnert er sich, das habe ich eigentlich früher auch schon gesagt, so ungefähr. Sag ich, ja, und das ist immer überzeugender. Und dann hat er gemeint, ja, für ihn ist das Thema nicht wichtig, weil er glaubt, dass mit dem Tod seine persönliche Existenz ganz aus ist. Sein Bewusstsein ist weg und er denkt aber, dass er weiter existiert. Dann sage ich, das ist jetzt interessant. Wie meint er das? Sagt er, ja, in seinem Lebenswerk und in seinen Kindern. So wie zum Beispiel eben, wenn man einen Stein in ein stilles Wasser wirft, dann gibt es eine Welle und die Welle breitet sich aus und so wird sein Leben noch weiter Wirkung haben und so existiert er weiter, auch wenn der Stein schon lang untergegangen ist. Man kann die Frage ein bisschen anders vielleicht dann so formulieren auch, nämlich, wenn man diesen Sinn versteht, ob es nur ein Hobby ist für ein paar Leute. Hat Gott Einfluss auf das Leben eines Menschen? Das wäre vielleicht eine viel, viel klarere Antwort, die das geben so. Weil wenn er Einfluss hat, dann ist das mit dem Hobby natürlich gleich einmal ganz anders. Dann wird das total wichtig. Aber wie man die Frage auch grundsätzlich ganz anders verstehen könnte, ist, wenn man sie so stellt, je nach Typ vielleicht, fragt sich mancher, will mich der Fragesteller fragen, ob ich gut genug bin für Gott. Sodass Gott sozusagen nur was mit guten, moralisch hochstehenden Menschen zu tun haben will. Wie auch immer der Fragesteller das gemeint hat, wir haben, dem Herrn sei Dank, heute einen Bericht vor uns. Dieser Bericht, den wir vom Lukas haben, da verbirgt sich der Lukas übrigens schon in der Einleitung für die Richtigkeit und Präzision des Berichtes. Und es ist ja auch nicht nur eine Frage der Überlieferung, ist uns das überliefert worden, sondern vielmehr steht Gott dahinter, ist es Offenbarung, wo Gott redet. Und ich bin überzeugt davon, das ist es. Und so können wir diesen Bericht jetzt dann, aus Lukas 2 ist es, lesen. Und weil Gott uns was sagen will, durch diesen Bericht, weil es Offenbarung von ihm her ist. Lesen wir nicht durch diese Brille, dass wir diese Fragestellung haben vor uns und dann lesen, sondern wir lesen mit der Fragestellung: Herr, was sagst du durch den Lukas, durch den Heiligen Geist uns da jetzt durch diesen Bericht? Und das heißt, nicht wir geben das Thema vor, sondern der Bericht gibt das Thema vor. Und interessanterweise aber als Nebenprodukt dazu, dass wir so betrachten, bekommen wir sehr klare Antworten zu genau dieser Frage. Und zwar, egal wie sie gemeint ist, ich hoffe, dass das für jeden von euch dann auch so klar ist, wie es mir in der Vorbereitung dann auch wieder neu lebendig geworden ist. Aber wie gesagt, die Antworten sind eigentlich ein Nebenprodukt des Betrachtens des Berichtes. Ja, wir lesen einmal. Ich hoffe, das ist groß genug für euch. Wir lesen den Bericht aus Lukas 2, wie eben die Hirten dann das von Gott geoffenbart kriegen, was heute passiert ist bei ihnen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Wir sehen da die Hirten, wie sie mit ihrer Herde auf freiem Feld wohnen, wie wir vorher schon geredet haben. Und sie sind in der Nähe von Bethlehem. Und das wirft, wenn man sozusagen sich schon mehr damit befasst hat, sofort eine Frage auf, nämlich warum sind Josef und Maria, bei denen die Hirten dann das Kind finden werden, in Bethlehem, obwohl ihre Heimat Nazareth ist. Das ist circa 150 Kilometer weiter nördlich. Und das ist zum einen wegen dem Kaiser Augustus. Der hat vom fernen Rom aus angeordnet, dass alle Bewohner des Römischen Reichs in Steuerlisten zu erfassen sind. Und zu dieser Zeit hat eben auch Israel zum Römischen Reich gehört. Und dadurch haben Josef und Maria sicher gänzlich gegen ihre Pläne, ihre ursprünglichen, diese Reise antreten müssen, 150 Kilometer nach Süden, obwohl Maria schon hochschwanger war. Und es wäre sicher viel praktischer gewesen, bis nach der Geburt in Nazareth zu bleiben und dann zu gehen. Also, der Kaiser Augustus hat sein Vorhaben umgesetzt, aber dahinter war die unsichtbare Hand Gottes. Gott hat gesprochen, er hat angekündigt gehabt, er hat sich festgelegt gehabt, und zwar durch den Propheten Micha, circa 700 vor Christus, das heißt circa 700 Jahre vor dem Eintreffen dieses jetzt angekündigten Ereignisses. Und das ist dokumentiert in Micha 5,1. Da redet Gott durch den Propheten: Micha, und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Ja, Gott hat ein Weltreich in Bewegung gesetzt, ohne dass es der Kaiser gemerkt hat, damit Jesus Christus dort geboren wird, wo Gott es 700 Jahre vorher angekündigt hat. Das soll uns einfach wieder neu oder überhaupt neu die Augen öffnen, welche Macht Gott hat, wie souverän er ist, dass er die Entscheidungen der einzelnen Leute, die sie in ihrer Vernunft treffen, benutzt, um sein Bild zu weben. Er ist souverän und die Menschen handeln nach ihrem Gutdünken, aber er webt. Ja, Josef und Maria sind eben zu diesem Zeitpunkt in Bethlehem, weil das, was Gott ankündigt, immer genau eintreffen wird, wie er es angekündigt hat. Das ist übrigens eine der Methoden Gottes, wie er uns lehrt, seinem Wort zu vertrauen. Er hat Geschehnisse angekündigt, die man nicht vorher wissen kann, und hat dafür gesorgt, dass es dokumentiert worden ist, niedergeschrieben. Und dann später, mehr oder weniger später, manchmal sogar tausende von Jahren später, treffen die angekündigten Ereignisse genau ein. Und bis heute sind hunderte solcher Ankündigungen präzise erfüllt worden. Keine einzige ist falsch gewesen. Und das ist einer der Gründe, nur einer, warum wir dem Wort Gottes so sehr vertrauen. Es gibt auch etliche andere. Und darum ist es, was wir da lesen, durch Gott verbürgt, dass es stimmt. Ja, schauen wir in unserem Bericht weiter. Aus Bildern habt ihr vielleicht so Vorstellungen, da ist der Himmel offen und da sind die Engel und dann sind es viele Engel und so. Das war jedenfalls nicht so. Ein Engel steht da, der ist ihnen richtig gegenüber. Sie sind umleuchtet von der Herrlichkeit Gottes. Sehr interessant. Sie sind praktisch in der Mitte drin von dieser Shechina. Und wie geht es ihnen? Sie fürchten sich sehr, sehr, sehr. Ja. Was ist die Botschaft des Engels? Seine Kernbotschaft lautet: Euch ist heute ein Retter geboren worden, der ist Messias, Herr. Er sagt ihnen auch, sie sollen sich nicht fürchten. Und ich bin überzeugt, das hat geholfen. Aber wir befassen uns jetzt mit der Botschaft, die der Engel da so direkt gibt, und dieser Kern, es geht um diesen Retter. Und da fragen wir uns, ja, wovor müssen die Hirten gerettet werden, wovor müssen die Menschen gerettet werden, das ist da noch so gar nicht klar. Ich sage, das ist Freude fürs ganze Volk. Wovon dieser Retter rettet, das hat Josef einige Monate vorher von einem Engel erfahren. Und zwar ist dieser Bericht in Matthäus, wo der Engel, der zum Josef sagt, das ist schon okay mit der Maria, sie hat dich nicht betrogen, der sagt ihm, sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das heißt, um das geht's. Das ist die eigentliche Eigenschaft des Retters, nein, ist dumm gesagt, diese Rettung, das steht im Zentrum, die Rettung von den Sünden. Der Name Jesus direkt bedeutet ja auch, Gott rettet. Der Engel bezeichnet das neugeborene Kind aber noch mit mehr Eigenschaften. Er sagt eben auch, das ist der Messias. Hebräisches Wort, ein bisschen eingedeutscht, ursprünglich anders ausgesprochen. Griechisch ist das gleiche Wort dann Christus und auf Deutsch heißt es einfach der Gesalbte. Und gesalbt worden sind Menschen für ganz, ganz besondere Aufgaben. Und da haben die Hirten sicher sich gleich was vorstellen können. Nämlich ihr Bild von Messias war, der wird es super machen. Der wird endlich die Römer aus dem Land bringen und er wird die Lebensumstände jedes einzelnen Israeliten ganz wesentlich anheben auf ein noch nie dagewesenes Niveau. Es wird allen gut gehen, alles wird gut werden. Israel wird die erste der Nationen sein. Das haben sie vom Messias erwartet. Und der ist heute Nacht geboren. Das ist für die Hirten, denke ich, was sie total anknüpfen können und sich sicher allein deshalb schon einmal sehr freuen. Aber der Engel sagt noch was dazu. Er sagt, das Neugeborene, das der Messias, dass der Herr ist. Und dieses Herr, das wir da lesen jetzt, das ist griechisch, Kyrios, aber natürlich haben die Engel mit den Hirten nicht griechisch geredet, der eine da, auch die anderen nicht, was sie gesungen haben, glaube ich. Das Wort, das er verwendet hat, ich denke jedenfalls, dass es den Hirten nicht voll klar war, was das bedeutet, dass das nämlich wirklich heißt, Gott, weil dieses Wort Kyrios zum Beispiel in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments circa 6000 Mal für Jahwe verwendet wird, Kyrios. Ja, jedenfalls konnte man es schon auch so wissen, weil durch Jesaja ist schon angekündigt worden, dass der Messias, der kommen wird, wunderbarer Ratgeber genannt wird, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das also ist die Kernbotschaft des Engels an die Hirten und er fordert sie auf, das, was er gesagt hat, zu überprüfen, aktiv zu werden, entsprechend dem zu handeln, was er gesagt hat. Finde ich nämlich interessant, weil wir sind ja eher einmal Griechen in der Weise, dass wir einmal was anhören und dann denken wir einmal nach. Kann das sein? Nicht. Das ist schon gescheit, das zu tun. Aber dass wir zu handeln beginnen, das ist speziell mit uns Europäern oder Österreichern vielleicht nicht gleich so. Auch wenn wir meinen, was schon ziemlich zu verstehen. Der Engel gibt den Hirten ein Erkennungsmerkmal für das Kind, eine Möglichkeit zu überprüfen. Und zwar, das Kind wird in Windeln gewickelt sein und in einer Futterkrippe liegen. Und dass ein Neugeborenes in eine Krippe gelegt wird, war sicher nicht nur damals völlig ungewöhnlich, so wie es heute total ungewöhnlich wäre. Und es war so ungewöhnlich, dass es wirklich als Erkennungszeichen geeignet ist. Dass das außerdem vielleicht eine ganz außergewöhnliche Krippe war, darauf kann man jetzt nicht eingehen. Aber haben wir vor einem Jahr schon mal ein bisschen gehört drüber. Dann schauen wir in unserem Bericht weiter. Plötzlich stehen bei diesem Engel dabei, nicht am Himmel schwebend, sondern da auf der Erde, stehen eine große Menge von Engeln. Und sie sagen eben, sie rufen, sie preisen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Die Engel, die freuen sich. Die freuen sich so über das, was Gott tut, dass sie diesen Lobpreis so sagen, singen, wie auch immer, so rufen, Gott so preisen. Und wenn wir schauen, was sie da sagen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe, haben wir gesungen. Und dann Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Auf denen sein Wohlgefallen ruht. Diese Einschränkung ist uns vielleicht nicht so automatisch bewusst, sondern wir haben eben durch verschiedene Einflüsse in uns, okay, Friede auf Erden für alle Menschen. Aber auf dem das Wohlgefallen Gottes ruht. Für den ist da der Friede versprochen. Das ist Frieden mit Gott. Wir kommen dann später noch auf das Thema zurück, weil das ganz direkt mit unserer Fragestellung zu tun hat, der ursprünglichen. Ja, daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Die Hirten sind jetzt wieder allein und wir können anschauen, wie reagieren sie denn jetzt auf das Erlebte? Gehen sie nachschauen oder denken sie nur einmal drüber nach? Sie gehen wirklich nachschauen. Es ist ihnen so wichtig, dass sie nachschauen gehen. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Also, sie machen sich auf den Weg, so schnell sie können, und finden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe liegt. Und nachdem sie sich überzeugt haben, es ist alles so, wie es Gott uns durch den Engel mitgeteilt hat, dann erzählen sie, was sie erlebt haben. Und zuerst hören das sicher einmal Josef und Maria, aber wenn wir den Vers 17 da anschauen, nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Also, sie haben es auch allen anderen Menschen, die sie getroffen haben, dann weitergesagt. Nämlich diese sensationelle Nachricht und für sie wahrscheinlich im Fokus, der Messias ist da. Wie reagieren denn jetzt die Menschen da drauf? Für Maria und Josef ist die Nachricht sicher ein riesiger Trost. Nämlich, dass sie erleben, Gott hat die Dinge doch in der Hand. Es passt alles, obwohl es so ausschaut, als wie das alles schiefgegangen ist. Es ist nämlich jetzt schon 9 Monate her, dass der Engel bei Maria war und eine Zeit später dann bei Josef und seither war kein Engel mehr, der die gewaltige Verschlechterung der Umstände erklärt hätte. Die ganzen Vorbereitungen für die Geburt in Nazareth, in ihrem Haus, die waren umsonst. Sie mussten sich, obwohl Maria hochschwanger ist, auf diese beschwerliche Reise machen, nur weil diese blöde, unerbittliche, harte Vorschrift mit dem kurzfristigen Einschreibetermin genau jetzt wirksam worden ist. Ja, 9 Monate lang für die Maria kein Trost in dieser Form, dass ein Engel erschienen wäre. Und heute hat sie das Kind wirklich in einem Stall zur Welt bringen müssen, statt in einem sauberen Raum. Aber jetzt kommen die Hirten mit dieser Botschaft von Gott. Und ich bin sicher, dass die beiden total erleichtert waren, weil vielleicht haben sie sich ja gefragt, haben wir irgendwas komplett falsch gemacht? Weil der Messias, wie er angekündigt war, Nachkomme Davids, der Nachkomme Davids, den hat sie, mit dem ist sie schwanger, den bringt sie zur Welt. Und es geht alles so wirklich mit schlechten Umständen einher. Da sind sie sicher total erleichtert. Weil die Frage, die sie, nehme ich an, schon gehabt haben, ja, kann Gott nicht dafür sorgen, dass in Bethlehem eine Unterkunft frei ist, wo das Kind auf die Welt kommen kann? Ja, sicher hätte er können, natürlich. Er ist komplett souverän. Aber er hat seine Gründe gehabt, warum er es nicht getan hat. Für Maria und Josef ist es zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch nicht verstehbar, aber der Kreuzesweg des Messias beginnt schon vor seiner Geburt. Jesus ist zum Beispiel kein Sohn reicher Leute. Vielleicht deshalb, damit alle, auch die niedriggestellten Hirten, zu ihm hinkommen können. Die anderen, die hören, nehmen die Botschaft anders wahr als Maria, anders auf. Nämlich hier, der Bericht des Lukas gibt uns einen kleinen Hinweis, da ist ein Aber drinnen. Die anderen verwundern sich. Sie hören, aber sie verwundern sich. Maria aber prägte sich ein und bewegte in ihrem Herzen. Die anderen waren vielleicht so, wie auch viele Menschen um uns herum und so mancher von uns auch. Wir hören die Dinge sehr klar. Wir hören Gott durch sein Wort sehr klar. Dann verwundern wir uns, aber es gibt keine entschiedene Reaktion. Danke an die Hirten. Zurück. Und sie rühmen und preisen Gott über alles, was sie erlebt haben. Und da auch der Hinweis darauf, sie freuen sich über die Zuverlässigkeit des Redens Gottes. Alles ist genauso gewesen, wie es gesagt worden ist. Okay, damit sind wir mit der Betrachtung unseres Berichtes jetzt durch und jetzt das Weitere wird nicht mehr so lang dauern. Aber jetzt werden wir dann persönlich noch mehr Stellung nehmen können. Zusammenfassend, was sagt der Bericht aus? Er sagt, wie Gott das bekannt gemacht hat, dass der Retter als Neugeborenes heute an diesem Tag gekommen ist. Wer dieser Retter ist und wir sehen eben auch, und das ist auch Teil dieses Berichtes drinnen, dass Gott die ganze Weltgeschichte führt und gleichzeitig jedes Detail im Leben jedes einzelnen Menschen. Wenn wir jetzt zurückkommen zu unserer ursprünglichen Frage, ist Gott nur was für Frau Mettes? Was ist in manchen Versionen im Internet drinnen, in Klammer, und in manchen nicht, und ich finde es fürs Deutsch eigentlich hilfreich, das was in Klammer, weil das Ganze so sehr versachlicht, entpersönlicht, wie die Frage vielleicht gemeint ist. Was sagt der Bericht jetzt als Nebenprodukt auch auf diese Frage? Und da kommen wir zur Kernbotschaft des Engels. Ein Retter ist geboren. Die meisten Menschen sind leider überzeugt, dass sie diesen Retter, der vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren worden ist, nicht brauchen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wovor sie gerettet werden müssten, außer vielleicht vor so manchen unangenehmen Lebensumständen. So ist er noch der Ort, kommt zu Jesus und alles ist gut. Dieses Evangelium, das geht leicht unter die Leute. Der Grund, dass so viele Menschen da so gleichgültig sind zu dem, was wir heute da angeschaut haben an Offenbarung Gottes, ist, sie erkennen ihre Situation vor Gott nicht. Und zwar, dass der Mensch von Natur aus nicht zu Gott passt. Er kann nicht mit Gott sein, von seiner Natur, von seinem innersten Wesen her. Die Hirten merken das sehr deutlich, wo sie in die Nähe der himmlischen Welt kommen, fürchten sie sich so, dass die Beschreibung im Deutschen zu schwach ist. Ja, warum ist das so? Warum kann ein Mensch nicht mit Gott sein, so wie er ist? Weil Gott nämlich vollkommen Liebe ist und dazu gehört auch, dass er vollkommen gerecht ist. Und weil er vollkommen gerecht ist, muss das Leben jedes einzelnen Menschen an einem realen Tag in der Zukunft in das Licht Gottes kommen. Das Leben muss vor Gott aufgerollt werden. Jeder Gedanke, jede Tat, jede Unterlassung, alles. Und wenn auch die kleinste charakterliche Unvollkommenheit irgendwann einmal vorgekommen ist, nur das kleinste irgendwie vorgekommen ist, so ist es einfach ein Zeichen, was in einem Menschen drinnen ist. Es zeigt Charakter nicht vollkommen. Kann nicht mit Gott sein. Und wenn jemand nicht in der Ewigkeit mit Gott ist, ja, wo ist er denn dann? Dann ist er, und das ist eben ganz breitflächig negiert von ganz vielen Leuten, dann ist er in einem ewigen Getrenntsein von Gott, in einem schmerzlichen Zustand, der nie aufhören wird. Und selber mag man auch nicht drüber nachdenken, weil das ist echt unvorstellbar schier, wie es vielen Leuten geht, die lieb sein, mit denen man zusammen ist, aber die nichts vom Herrn wissen wollen. Ja, kann das wahr sein? Ist das die wahre Situation von jedem Menschen? Es ist so, und ich kann diesen Sachverhalt jetzt aus Zeitgründen nicht in kleineren Schritten darstellen, aber jeder, der Fragen hat, bitte gerne nachher mit jemandem von uns da reden, wo ihr denkt, der kann euch was sagen dazu. Und wie könnte ein Mensch dieses Problem lösen, das wir jetzt gehört haben? Eben gar nicht. Wenn wir nicht gerettet werden, gehen wir auf eine dunkle Zukunft zu und wir brauchen Rettung. Und da gibt es eine gute Nachricht. So wie der Engel im Kummern ist zu den Hirten, das Evangelion. Unser Glück ist die Liebe Gottes. Nämlich, Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Aber er zwingt niemanden zu seinem Glück. Und weil Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird, darum ist Gott der Sohn als Retter auf die Erde gekommen, wie der Engel den Hirten da gesagt hat. Und dieser Retter rettet genau vor dem größten Problem des Menschen, eben vor der Sünde und durch die Sünde von diesem ewigen getrennt sein müssen von Gott, diesem ultimativen Unglück. Ja, darum ist dieser Retter, Jesus, der Messias, der Christus, Gott Sohn, die wichtigste Person für jeden Menschen, ob fromm oder nicht fromm. Gott ist nicht nur für Fromme. Egal, wie man die Sache, die Frage verstehen würde. Ja, dieser Sachverhalt ist für jeden Menschen persönlich voll relevant. Und darum auch mein persönlicher Aufruf an besonders jene, die nicht sicher sein, ob sie in der Ewigkeit mit Gott sein werden. komm zu diesem Retter, zu Jesus, dem Messias, und lass dich retten vor diesem ewigen Getrenntsein von Gott. Von diesem Getrenntsein von der Quelle des Lebens, von der Quelle allen Glücks. Und dadurch, dass du zu Jesus als deinem Herrn und Retter kommst, bist du ein Mensch, der Frieden mit Gott hat. Ein Mensch, auf dem das Wohlgefallen Gottes ruht, wie die große Menge der Engel gesagt hat. Auf welchen Menschen ruht das Wohlgefallen Gottes? Auf denen, die Jesus Christus vertrauen, dass er ihr persönlicher Retter und Herr ist und sie ihm ihr Leben anvertraut haben. Komm zu Jesus Christus, nicht als das kleine Kind, das man irgendwie so romantisch anschauen kann, sondern zu dem Weltenherrscher, dem allmächtigen Gott, dem Sohn, dem Richter, der dir Rettung anbietet. Weil, wie du dich zu ihm persönlich stößt, das entscheidet dein ewiges Schicksal. Und für die vielen Leute da heute, preis den Herrn, die sich schon Jesus Christus als ihrem Herrn und Retter anvertraut haben, lauf auch du jetzt aktuell zu ihm in seine Arme und dank ihm, dass er auch dich gerettet hat. Komm zu dem Retter, dem Einzigen. Ich möchte nur mit ihm reden und das ist gleichzeitig die Einleitung, dass ihr dann auch mit ihm reden könnt im großen Kreis und dann kommt der Tom und wird es abschließen. Herr Jesus, du bist der Christus. Ich preise dich so sehr. Du bist Mensch geworden und hast die ganze Konsequenz unserer Rebellion auf dich genommen. Du hast sie getragen als der gerechte und liebende Richter. Und danke, dass wir deshalb zu dir hinkommen dürfen und dass du sagst, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Danke, dass wir, auch wenn wir uns deines, des Angenommenseins bei dir wirklich gewiss sind, danke, dass auch ich hinlaufen darf, immer wieder neu zu dir. Ja, und dass du uns nimmst und tragst und durchbringen wirst. Red du bitte zum Herzen jedes einzelnen Menschen, da jetzt da und im Stream. Amen.